Er segnete Jakob und meinte, er würde Esau segnen. Er sprach diesen Segen aus und stellte dann später fest, dass er einen Fehler gemacht hatte. Aber mich beeindruckt immer wieder, dass er wusste, dass er seinen Segen nicht mehr zurücknehmen konnte. Er stand fest in Ewigkeit. Er war ein geistlicher Mann, auch wenn er einige, wie ich meine, recht unweise Grundeinstellungen hatte. Vor vielen Jahren schaute ich mir einige Konzepte von Predigten an, die ich Anfang der 50er Jahre gehalten hatte. Ich war fasziniert von einem Titel, den ich einer Predigt gegeben hatte. Sie lautete: Wie eine falsche Haltung zum Essen das Familienleben Isaaks zunichte machte. Ich könnte die Predigt heute nicht mehr halten, aber damals hatte ich schon dieses Thema. Isaak war ja absolut begeistert von dem Wildbret, das Esau zubereiten konnte, aber er war bereit, gegen die offenbarten Absichten Gottes zu handeln und die falsche Person zu segnen. Rebekka und Jakob brachten sich in Bezug auf den Herrn in große Schwierigkeiten wegen der Art und Weise, wie sie diese Angelegenheit regelten. Ich denke, wir sollten uns diesen Segen kurz ansehen, auch wenn er euch relativ vertraut sein dürfte. Schlagen wir 1. Mose 27 auf und lesen wir die Verse 33 bis 37. Isaak hatte herausgefunden, dass er den Sohn gesegnet hatte, den er eigentlich gar nicht hätte segnen wollen. Und er ist so erschüttert, dass er regelrecht zu zittern beginnt. Es heißt in Vers 33, da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte: Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben. Habt ihr gehört? Es gibt keine Möglichkeit, den Segen zurückzunehmen. Er wusste, dass er diese Worte unter göttlicher Inspiration ausgesprochen hatte. Ich nehme an, dass er sich der Salbung Gottes auf sich selbst bewusst gewesen war, als er diese Worte aussprach. Und er wusste zwar, dass er einen Fehler gemacht hatte, aber nicht der Heilige Geist. Noch eindringlicher ist Vers 37, wo er zu Esau sagt, der den Segen nicht bekommen hatte. Da antwortete Isaak und sagte zu Esau: Siehe, ich habe ihn, Jakob, zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Beachtet, dass diese Worte in der Vergangenheitsform stehen. Siehe, ich habe ihn, Jakob, zum Herrn gesetzt über dich und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Das Ganze ist ein für alle Mal festgesetzt. Dieser Segen, den er aussprach, ohne sich dessen bewusst zu sein, wen er segnete, bestimmte den weiteren Verlauf der Geschichte. Gehen wir zurück zur Studienhilfe auf Seite 5 oben. Ergebnis: Die Weichen für ihre Zukunft waren unwiderruflich gestellt. Beachtet, dass er es im Glauben tat und nicht wusste, was er da tat, er tat es dennoch im Glauben. Er segnete Jakob, obgleich er dachte, er segne Esau. Doch weil er es im Glauben tat, stand es fest. Dann Prinzip 10, P10. Der Glaube kann mit göttlicher Autorität Beschlüsse fassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig für dein geistliches Leben, sehr wichtig für dein Gebetsleben. Du kannst etwas beten, was unwiderruflich ist und nicht verändert werden kann, wenn du es im Heiligen Geist betest. Du kannst damit dein eigenes Schicksal besiegeln, aber auch das Schicksal dessen, für den du betest. Wenn du nur diese Tatsache ergreifen kannst, dass du im Glauben und unter der Salbung des Heiligen Geistes einen Beschluss fassen kannst, der den Lauf der Geschichte bestimmt. Sehen wir uns hierzu die beiden vermerkten Beispiele an. Hiob 22,28. Wir müssen kurz in den Hintergrund einen Blick hineinwerfen und deshalb lesen wir ab Vers 26. Denn dann wirst du am Allmächtigen deine Lust haben und zu Gott dein Gesicht erheben. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören. Und deine Gelübde wirst du erfüllen. Beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Habt ihr gehört? Beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen. Ich habe das mehrmals getan. Ich glaube wirklich, dass ich durch einige Beschlüsse, die Gott mir gestattete, durch den Heiligen Geist und im Glauben zu fällen, in den Verlauf der Geschichte eingegriffen habe. Im Neuen Testament sagt Jesus in Markus 11 etwas, das in dieselbe Richtung geht, nachdem er den Feigenbaum verflucht hatte und dieser bis zu den Wurzeln verdorrt war. Jesus tat nichts anderes, als zu dem Feigenbaum zu sprechen. Manch einer wird denken, es sei doch reichlich seltsam, zu einem Feigenbaum zu sprechen. Doch wenn du zu einem Feigenbaum sprechen kannst und dann solche Resultate bekommst, dann ist es gar nicht mehr so seltsam. Wir lesen ab Vers 21. Und Petrus erinnerte sich also an das, was zu dem Feigenbaum gesagt worden war, und er spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Es soll niemand sagen, ein Fluch zeige keine Wirkung. Er kann einen Feigenbaum binnen 24 Stunden verdorren lassen. Ein Fluch hat furchterregende Kraft, sei es zum Guten oder zum Bösen. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Und im Griechischen heißt es hier wörtlich: Habt den Glauben Gottes. Diese Formulierung zeigt den Schlüssel auf. Wenn Gottes Glaube ins Spiel kommt und durch den Heiligen Geist das Geschehen übernimmt, dann ist das, was du sagst, genauso effektiv, wie wenn Gott selbst es gesagt hätte, weil es ja der Glaube Gottes ist. Ich habe das im Rahmen meines eigenen Dienstes erlebt. Gott hat mir unter anderem Glauben dafür gegeben, für Menschen zu beten, deren Beine ungleich lang sind. Zu großen Frauen sage ich dann, sie haben die Wahl, möchten sie größer oder kleiner werden. Wenn sie sagen kleiner, dann wird das längere Bein kürzer. Ich habe das viele Male erlebt. Ich habe diesen Glauben. Ich weiß ganz genau, dass das geschehen wird. Ich habe nicht den allergeringsten Zweifel. Es ist nicht mein Glaube. Es ist Gottes Glaube. Ich beschließe einfach, dass das längere Bein kürzer wird. Ich tat das einmal bei einer Frau, die als Kind Kinderlähmung gehabt hatte. Ein Bein war wesentlich kürzer als das andere und noch dazu etwas kraftlos. Ich sagte zu ihr: Möchten Sie größer oder kleiner werden? Sie sagte: Kleiner. Und das gute Bein wurde kürzer. Letztlich wurden beide Beine gleich lang und gesund. Das Eigenartige daran war, dass sie nicht verstand, welche Auswirkungen das haben würde. Etwa 1,5 Jahre später ging sie zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Er maß sie und sie war nun etwa 4 Zentimeter kleiner als vorher. Sie debattierte mit dem Arzt und sagte: Ich weiß genau, dass ich größer bin. Aber mitten in der Debatte erinnerte sie sich plötzlich daran, dass sie Bruder Prinz damals gebeten hatte, sie kleiner zu machen. Das nur zur Verdeutlichung. Das sind also keine abstrakten Theorien, sondern geistliche Realitäten. Dann greift Jesus diese Begebenheit mit dem Feigenbaum auf und sagt weiter, Vers 23, wahrlich sage ich, zu diesem Berg sagen wird. Und ich nehme an, dass damit der Ölberg gemeint war, weil sie nämlich in dieser Gegend waren. Und dieser Berg ist doch ein recht stattlicher Berg. Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wer es sagt, der wird bekommen, was er sagt. Das hat vielfältige Auswirkungen. Wenn du es durch den Heiligen Geist mit einem von Gott gegebenen Glauben sagen kannst, wird es geschehen. Ohne den Heiligen Geist geschieht gar nichts. Dabei ist es wichtig, dass man dem Heiligen Geist gegenüber sensibel ist. Manchmal, wenn ich im Gebet etwas gesagt habe, denke ich anschließend: Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Der Heilige Geist gab es mir ein und deshalb wird es geschehen. Nun gehen wir weiter zum nächsten Beispiel. Es ist auch nur ein Vers und noch dazu sehr ähnlich. Hebräer 11, 21. Diese Sache ging weiter von Generation zu Generation. Sie ging von Isaak zu Jakob und, wie wir gleich noch sehen werden, weiter von Jakob zu Josef. Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Er segnete und betete an. Wir werden die Stelle nicht aufschlagen, denn wenn wir uns darin vertiefen, kommen wir wahrscheinlich nicht wieder heraus. Ihr findet die Stelle in 1. Mose 47 ab Vers 29 und sie geht bis 1. Mose 48, 22. Wir sehen uns nur den einen Vers an, der wichtig ist, nämlich 1. Mose 47, 31. Jakob spricht zu Josef. Er weiß, dass seine Zeit zu sterben gekommen ist. Er sagt: Schwöre mir, dass du tun wirst, worum ich bitte. Da schwor er, Josef, ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Im Hebräischen hören sich, was die Mitlaute betrifft, die Worte für Bett und Stab gleich an. Je nachdem, welche Selbstlaute man später einfügt, heißt es dann entweder das Ende bzw. die Spitze des Stabs oder das Ende des Betts. Ihr könnt es euch aussuchen, was ihr bevorzugt. Wie dem auch sei, er betete an. Warum betete er an? Weil er wusste, dass es geschehen wird. Was war der Ausdruck seines Glaubens? Anbetung. Ich möchte diese Begebenheit kurz beschreiben. Josef hat zwei Söhne, Manasse den Älteren und Ephraim den Jüngeren. Er möchte den Segen seines Vaters auf seinen Söhnen. Jakob möchte seine Enkel segnen. Er ist sehr bewegt, weil er gemeint hatte, er hätte Josef verloren und sagt jetzt zu Josef: Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen, doch jetzt sehe ich nicht nur dich, sondern auch deine Söhne. Josef brachte ihm voller Respekt seine beiden Söhne, legte seine linke Hand auf den Kopf von Manasse und schob ihn zu Jakobs rechter Hand, weil Manasse ja der Ältere war. Seine rechte Hand auf dem Kopf Ephraims schob diesen zur linken Hand Jakobs, weil er die rechte Hand den Segen des Älteren austeilt. Jakob sah schon so schlecht, dass er nicht mehr sah, was er da tat, und er überkreuzte seine Arme. Er legte also seine rechte Hand auf den Sohn, der bei seiner linken Hand stand, nämlich Ephraim. Seine linke Hand lag auf dem Sohn, der bei seiner rechten Hand stand, nämlich Manasse. Josef wollte seinen Vater korrigieren und sagte: Nein, Vater, so ist es verkehrt herum. Du legst ja deine rechte Hand auf den Kopf des Jüngeren. Jakob sagte: Ich weiß, mein Sohn, sie werden beide gesegnet sein, doch der Jüngere wird über den Älteren gesegnet sein. Was für eine Lektion darin enthalten ist. Wir lernen daraus, dass es sogar wichtig ist, welche Hand man jemandem auflegt. Damit wurde nicht nur über das Schicksal zweier Männer entschieden, sondern über das Schicksal zweier wichtiger Stämme Israels. All das wurde wo entschieden? An Jakobs Bett, als er sich aufs Sterben vorbereitete und anbetete. Er betete an, weil er wusste, dass diese Sache geregelt sein würde. Man kann seinen Glauben unter anderem dadurch demonstrieren, dass man anbetet. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ich möchte euch zwei Beispiele dafür nennen. Zunächst 2. Mose 4, 31. Mose war mit der Nachricht zu den Kindern Israels in Ägypten zurückgekehrt, dass Gott ihre Notlage gesehen hätte und sie befreien würde. Wir lesen in Vers 31. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Was signalisierten sie mit ihrer Anbetung? Wir glauben. Für uns ist es so gut wie geschehen, wenn der Herr es gesagt hat. Sehr, sehr oft ist Anbetung die Reaktion des Glaubens auf die Verheißung des Herrn und die Gnade des Herrn. Dann lesen wir noch 2. Chronik 20, 18. Hier wird berichtet, wie eine große feindliche Armee gegen Josaphat und Juda zieht, und sie wussten, dass sie nicht die Ressourcen hatten, gegen diese Armee anzugehen. Doch als sie beteten, sprach einer der Leviten eine prophetische Botschaft aus, die besagte, dass Gott für sie kämpfen würde und sie in dieser Schlacht nicht einmal würden kämpfen müssen. Den letzten Teil dieser Botschaft finden wir in Vers 17. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen, und der Herr wird mit euch sein. Dann neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde, und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Anbetung war die Reaktion des Glaubens auf die Verheißung des Herrn, dass er eingreifen würde. Wenn Gott dir eine Verheißung schenkt, muss sie sich der Glaube zu eigen machen, bevor sie erfüllt wird. als Jakob Ephraim und Manasse segnete, betete er an. Er wartete nicht darauf, dass die Geschichte zeigen würde, wie sich diese Verheißung bewahrheitet. Und als das prophetische Wort kam, dass Gott gegen diese Armee kämpfen würde, warteten die Leute nicht ab, wie die Schlacht verlaufen würde, sondern sie beteten an. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Anbetung eine ganz wichtige Ausdrucksform des Glaubens ist. Sehen wir uns das Ergebnis an, das Ergebnis von Beispiel 8. Jakob, der auf dem Sterbebett Josefs Söhne segnet, ist genau dasselbe wie im vorigen Beispiel. Die Weichen für ihre Zukunft waren unwiderruflich gestellt. Das Prinzip ist dasselbe wie im vorigen Beispiel. Der Glaube kann mit göttlicher Autorität Beschlüsse fassen. Nun zum nächsten Beispiel, Hebräer 11, 22. Erst übersetze ich den Vers, dann sehen wir ihn uns an. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels. Hier steht eigentlich das Wort Exodus, was ja ein griechisches Wort ist, und es bedeutet das Hinausgehen. Und gab Anordnungen bezüglich seiner Gebeine. Wie Jakob vor ihm, wusste auch Josef, dass seine Zeit zu sterben gekommen war. Er wollte die letzten Dinge seines Lebens noch ordnen, und als letztes wollte er von seinen Brüdern und seinen Nachkommen das Versprechen bekommen, dass sie, wenn Gott sie aus Ägypten befreien würde, seine Gebeine mit sich nehmen würden. Er wollte nicht auf Dauer in der Erde Ägypten leben. Nun, nachdem ich selbst 2 Jahre in Ägypten gelebt habe und viele, viele Nächte auf der ägyptischen Erde verbracht habe, kann ich mich diesbezüglich wohl sehr gut mit Josef identifizieren. Das Ergebnis sehen wir in der Studienhilfe. Er hatte Anteil an der Befreiung und dem Erbe Israels. Wir lesen 2 Passagen aus dem Alten Testament, die über den Verbleib von Josefs Gebeinen Auskunft geben. In 2. Mose 13, 19 wird der Augenblick beschrieben, in dem Israel seinen Auszug aus Ägypten beginnt. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen: Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und dann tritt Israel in sein Erbe ein. Das wird in Josua 24, 32 beschrieben, wo es heißt: Und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesita gekauft hatte, und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Sichem ist das heutige Nablus, wo auch der Jakobsbrunnen stand. Jakob hatte dieses Stück Land von den Söhnen Hemors gekauft und es bei seinem Tod Josef vermacht. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, wie kostbar für die Israeliten das Land war, das Gott ihnen gegeben hatte. Es war für sie ungemein wichtig, wo sie beerdigt werden. Das ist auch heute charakteristisch für die Juden. Es ist ihnen sehr wichtig, wo sie beerdigt werden. Für die Juden ist ein Friedhof etwas absolut Heiliges. Es gibt immer wieder einen Aufschrei in Israel, weil Archäologen Ausgrabungen machen. Und wenn sie in einer alten Stadt Ausgrabungen machen, graben sie ja immer auch Gräber mit aus. Und dann gehen die orthodoxen Juden auf die Barrikaden und protestieren manchmal sogar richtig gewalttätig dagegen. Ich finde das interessant, dass Jakob und seine Nachkommen dies 3000 Jahre lang beibehalten haben, denn es ist noch heute so. Nun wieder die Prinzipien. Wir wiederholen Prinzip 6 und Prinzip 8. Prinzip 6 lautet: Glaube inspiriert uns zur Hoffnung über dieses Leben hinaus. Prinzip 8 lautet: Glaube schaut immer nach vorne und nach oben, nie zurück. Das ist charakteristisch für die Patriarchen. Sie schauten immer nach vorne auf ihr Erbe. Sie schauten nie zurück. Und sie hatten Glauben, der über dieses Leben hinausreichte. Es ist sehr wichtig, das zu betonen, besonders für Juden, weil heutzutage viele Juden, sogar Rabbiner, leugnen, dass es irgendwelche Beweise für ein Leben nach dem Tod gibt. Aber damit stellen sie sich direkt gegen ihre eigenen heiligen Schriften. Nun machen wir weiter mit unserem nächsten Beispiel. Hebräer 11, 23. Nun geht es um Mose. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Wir könnten hierzu den Bericht aus 2. Mose 2, 1 bis 2 lesen. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Damals hatte der Pharao ja verfügt, dass alle männlichen Kinder getötet werden sollten. Damit handelten sie also direkt gegen diese Verfügung des Pharao. Aber sie sahen etwas in Mose, was darauf hinwies, dass er etwas Besonderes war, und deshalb fügten sie sich der Anordnung des Pharao nicht. Ich denke, die Damen unter meinen Zuhörern können bestätigen, dass Babys manchmal etwas ganz Besonderes sind. Ich persönlich muss da ganz nüchtern sagen, dass für mich die meisten Neugeborenen gleich aussehen, aber es ist mir klar, dass die Mütter das ganz anders sehen. Die Bibel steht auch auf eurer Seite, da Mose bei seiner Geburt so markant war, dass seine Eltern ihn nicht so behandeln konnten, wie sie wohl ein anderes Kind behandelt hätten. Was war die Folge? Ein sehr wichtiger Punkt. Israels Befreier wurde bewahrt, weil Gott sich auf Mose verlassen würde. Er hatte keinen anderen, der tun konnte, was Mose tat. Das Prinzip P11 lautet nun: Glaube befreit von der Angst vor gottlosen Herrschern. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sich Gottes Volk dies zu eigen macht. Denn hinter dem eisernen Vorhang und an vielen anderen Orten benötigt das Volk Gottes den Glauben, der sie von der Angst vor gottlosen Herrschern befreit. Und sehr, sehr oft ist Gottes Volk in unserer heutigen Zeit in einer Situation, in der es sich weigern muss, sich der Verfügung des Pharao zu beugen. Wir dürfen das nicht vergessen. Es ist nicht immer automatisch das Richtige, sich den Anweisungen von Behörden zu fügen. Wenn sie Gott entgegenstehen, müssen wir den Mut haben, ungehorsam zu leisten, und dazu ist Tapferkeit vonnöten. Unser nächstes Beispiel stammt auch wieder aus dem Leben Moses. Wir finden es in Hebräer 11, 24 bis 26. Ich übersetze zunächst den Text und dann sehen wir uns die Studienhilfe an. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Nun, manche Christen leugnen ja, dass Sünde Genuss bringt. Ich habe lange genug in der Welt gelebt, um zu wissen, dass Sünde ein gewisses Maß an Genuss mit sich bringt. Und wenn du zu den Leuten sagst, Sünde habe nichts Genussvolles an sich, dann lachen sie dich aus, weil sie es ja anders erleben. Aber der Genuss der Sünde ist sehr kurzlebig, und das ist die objektive Wahrheit. Weiter mit Vers 26. Indem er die Schmach des Christus, des Messias oder des Gesalbten, für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Wer schon einmal in Ägypten war und die archäologischen Ausgrabungen dort gesehen hat, wird zustimmen, dass die Schätze Ägyptens wirklich enorm waren. Ich bezweifle, dass man den Wert einiger der Gräber aus reinem Gold, die es noch heute in Ägypten gibt, überhaupt zahlenmäßig erfassen kann. Ich denke, wenn man es versuchen würde, ginge der Wert sicher in die Milliarden. Weiter mit Vers 26. Denn er schaute auf die Belohnung, die gegeben werden sollte. Das Wort heißt hier ganz genau genommen, er schaute weg auf die Belohnung. Also, er schaute weg von den Freuden, die ihm Ägypten anbot, und hin auf den Lohn, der vor ihm in der Zukunft lag. So viel zu dieser Passage. Werfen wir wieder einen Blick in die Studienhilfe. Mose gab seine Position als Thronfolger des Pharao auf. Als Sohn der Tochter des Pharao wäre er der Anwärter auf den ägyptischen Thron gewesen. Stattdessen identifizierte er sich mit dem leidenden Volk Gottes. Wir lesen ja davon, wenn er sich zu seinen Brüdern begibt und erkennt, dass er selbst ein Israelit ist, dann mit ansah, wie ein Ägypter einen Hebräer misshandelte, rächte er sich an dem Ägypter, er tötete ihn und begrub ihn im Sand. Obwohl er sich darüber im Klaren war, dass ihm dies die Gunst des Pharao kosten könnte, entschied er sich dafür, sich auf die Seite seiner leidenden Brüder zu stellen. Nun die Schmach Christi in Vers 26. Indem er die Schmach des Gesalbten für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Mose lebte ja 14 Jahrhunderte vor Jesus. Was bedeutet es dann, wenn es hier heißt, er habe die Schmach des Gesalbten für größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens? Wir dürfen hier nicht vergessen, dass das griechische Wort Christos dem hebräischen Wort Mashiach, Messias, entspricht, was der Gesalbte heißt. Es war also die Schmach des gesalbten Gottes, die er für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Es wird nicht auf Anhieb deutlich, aber der Autor des Hebräerbriefs bezieht sich hier auf einen Psalm, den wir nun aufschlagen wollen. Dort finden wir sowohl das Wort die Schmach als auch das Wort der Gesalbte. Psalm 89, 51 bis 52. Der Psalmist klagt vor dem Herrn über die Misshandlung des Volkes Gottes und wie sehr sie verachtet und verunglimpft werden. Und er sagt: Gedenke, Herr, der Schmach deiner Knechte. In meiner Brust trage ich all die vielen Völker mit ihrem Hohn. Und das ist eine prophetische Vorschau auf die jüdische Geschichte, findet ihr nicht auch? Womit deine Feinde gehöhnt haben, Herr, womit sie gehöhnt haben, die Fußspuren deines Gesalbten. Hier haben wir also die beiden Schlüsselworte, Schmach und Gesalbter. Ich möchte euch nun sagen, wie ich die Sache sehe. Ihr könnt es auch in der Studienhilfe nachlesen. Israel hatte die große historische Aufgabe der Welt, den Gesalbten, den Messias, den Christus zu schenken. Und im Verlauf der Menschheitsgeschichte war es immer so, dass jede Identifikation mit ihnen den Widerstand Satans hervorrief, der Feind des Messias ist. Deshalb war im Verlauf der Geschichte Israels jede Identifikation mit Israel in gewissem Maße immer auch gleichbedeutend damit, dass man die Schmach des Messias auf sich nahm. Ich schreibe hier, heutzutage stehen wir wahrscheinlich vor einer ähnlichen Wahl. Ich glaube, das trifft auf die heutige Weltsituation zu. Wir stehen vor der Wahl, ob wir uns nach wie vor mit Israel identifizieren oder uns von ihnen abwenden. Ich denke, das ist im Grunde dieselbe Wahl, vor der auch Mose stand. Mose schaute nach vorne, wir schauen zurück, aber das Volk ist dasselbe und das Thema ist dasselbe. Das kontroverseste Thema der aktuellen Weltpolitik ist Israel. Es gibt in Bezug auf Israel so gut wie keine Neutralität. Ich persönlich glaube, dass wir als überzeugte Christen, die Gott, seinen Absichten und seinem Volk hingegeben sind, die Verpflichtung haben, uns mit Israel zu identifizieren. Ich möchte dazu sagen, dass das für uns auch nicht leichter sein wird, als es für Mose war. Es ist heutzutage nicht sonderlich populär, sich zur Sache des jüdischen Volkes zu stellen. Ich möchte euch also empfehlen, dies nicht nur als historische Begebenheit im Leben Moses zu sehen, weil ich denke, dass wir heute mit genau denselben Themen zu tun haben. Und wenn du dich mit Israel identifizierst, wirst du letztendlich alles auf dich ziehen, was Israel entgegensteht. Ich höre immer wieder, wie Menschen für Israel beten und von ihrer Liebe zu Israel sprechen und ich preise Gott dafür. Aber ich muss euch sagen, dass ihr früher oder später dafür einen Preis werdet bezahlen müssen. Ich denke, ich habe genug mit dem jüdischen Volk zu tun gehabt, um aus eigener Erfahrung sprechen zu können. Wer sich mit ihnen identifiziert, wird früher oder später einen Teil dessen, was sie erleiden, selbst erleiden. Das wird nicht immer populär und nicht immer einfach sein. Hier haben wir also das Beispiel Moses. Er hätte Erbe des Throns des Pharaos sein können, aber er hielt die Schmach des Gesalbten für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Ich frage mich, ob ihr wirklich die Schmach des Gesalbten für einen Reichtum haltet. Es war nicht nur das Erbe, sondern es war auch die Schmach. Petrus sagte ja, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Viele von uns möchten sich mit Jesus identifizieren, wenn es um seine Kraft und seine Wunder geht. Aber ich glaube, du kannst das nicht ohne die Schmach haben. Früher oder später gehen beide Hand in Hand. Das hier ist also ein brandaktuelles Thema für uns, dasselbe Thema, das auch Mose betraf. Zurück zur Studienhilfe. Das Ergebnis, und das ist nun meine Deutung, Mose bestand seine erste Prüfung als zukünftiger Befreier Israels. Ich möchte betonen, dass Mose vielleicht gar nicht erkannte, dass er auf die Probe gestellt wurde. Die Prüfungen Gottes sind meist so subtil, dass wir geprüft werden, ohne es zu wissen. Wenn Gott sagen würde, nun, in dieser Woche wirst du geprüft werden und wenn du die Prüfung bestehst, wirst du befördert, dann wäre das einfach. Aber manchmal ist es genau das Gegenteil. Wir fühlen uns kraftlos. Wir fragen uns, wo ist Gott? Er ist nirgends zu sehen. Er hat uns verlassen. Wir sind allein. Alles läuft schief. Was soll das Ganze? Ich kann ja genauso gut alles hinwerfen. In solchen Situationen wissen wir nicht, dass ein Engel jede Bewegung von uns und jedes unserer Worte beobachtet und aufzeichnet. Nun der nächste Vers. Es geht immer noch um Mose. Vers 27. Wiederum durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er hatte den König gegen sich und anstatt zu versuchen, den König zu besänftigen oder seine eigene Position zu sichern, verließ er Ägypten und ging in die Wüste und verbrachte dort 40 Jahre damit, ein paar Schafe zu hüten. Er brachte wirklich ein Opfer, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er den Thron Ägyptens hätte besteigen können. Mein Kommentar auf Seite 6 in der Studienhilfe beschreibt das Ergebnis. Mose bestand seine zweite Prüfung. Wiederholung von Prinzip Nummer 11, das lautet: Glaube befreit vor der Angst vor gottlosen Herrschern. Beachtet, dass sich dieses Prinzip durch das ganze Kapitel zieht. Und dann noch Prinzip Nummer 12. Die Fähigkeit, das Unsichtbare zu sehen, ist der Schlüssel zum Ausharren. Werfen wir kurz einen Blick auf 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Drangsal bewirkt also etwas Gutes in uns. Es lässt etwas von ewigem Wert entstehen, doch nur unter einer Bedingung. Welcher? Solange wir fortwährend auf die Dinge sehen, die unsichtbar sind. Sobald du nicht mehr auf das Unsichtbare siehst, wirst du zynisch. Dein Glaube löst sich auf und du wirst bereit sein, Kompromisse zu schließen. Das Geheimnis des Mose bestand darin, dass er 40 Jahre lang seinen Blick nicht vom Unsichtbaren abwandte. So hielt er durch. Und wenn du in einem Durchhaltetest stehst, dann glaub mir, dass du ihn nur durchstehen wirst, wenn du ständig auf das Unsichtbare siehst. Ich nehme an, dass sich die meisten von euch noch nicht näher mit dem Buch Prediger beschäftigt haben. Es wurde von Salomo geschrieben, als er in gewisser Weise den Glauben etwas fern war. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bewertung akzeptieren könnt. Aber der Mann hatte großen Segen und Offenbarungen und immense Weisheit. Doch das Buch Prediger ist in vielerlei Hinsicht ein sehr zynisches Buch. Es ist sehr wahr, aber auch sehr zynisch. Wisst ihr, dass es möglich ist, zynisch zu sein und doch auf dem rechten Kurs zu sein? Habt ihr das gewusst? Ich sage nicht, dass sich das lohnt, aber es ist möglich. Worauf war die Veränderung in Salomo im Wesentlichen zurückzuführen? Man findet die Antwort im Buch Prediger in seiner immer wiederkehrenden Bezugnahme auf die Dinge unter der Sonne, wie es heißt. Salomo hatte seinen Blick vom Ewigen und Unsichtbaren abgewandt und beschäftigte sich mit zeitlichen und weltlichen Dingen. Er verlor seinen Glauben und wurde zum Zyniker. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.